Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz herzlich in dieser Morgenstunde auch hier begrüßen und wünsche, dass der Herr selber uns heute wiederum den geistlichen Tisch decken möchte. Ich möchte uns einleitend zwei Verse vorlesen aus Apostelgeschichte 20 und hier die Verse 26 und 27. Apostelgeschichte 20. Hier spricht Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede zu den Ältesten zu Ephesus diese Worte. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Mich hat so das Ende jetzt des vorletzten Verses beschäftigt. Was heißt eigentlich, wenn der Apostel Paulus sagt, ich bin rein von aller Blut? Wir wissen, dass Apostel Paulus die Gemeinde verfolgt hat, was ihm, als er später dann zum Glauben kam, wirklich schwer auch auf dem Herzen lag. Dass er zugeschaut hat, dass er Wohlgefallen hatte daran, dass Stephanus gesteinigt wird, wie er die Nachfolger Jesu gefangen genommen hat, wie er sie in die Gefängnisse gebracht hat, wie sie gemartert wurden. Ist hier dieser Sinn gemeint, dass ihm all das, was jetzt durch seine Hand, durch seinen Wandel geschehen ist, dass er jetzt davon frei geworden ist? Oder ist hier mehr die geistliche Dimension auch gemeint, in der er als Arbeiter, als Diener Gottes auch stand? Und ich denke, Apostel Paulus gibt uns hier selber in dem 27. Vers die Antwort. Er war rein von aller Blut und er sagt so, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und so möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn über das Thema sprechen, die Verantwortung der Diener Gottes. Ein Wort, das in erster Linie für mich persönlich gilt, für uns Brüder, die wir am Wort sind. Aber es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist auch hier einen jeden Einzelnen von uns mitnehmen möchte und uns in die Tiefen hineinführen und dass dieser Gedanke, glaube ich, für einen jeden von uns von großer Wichtigkeit auch ist. Wir leben allgemein in einer Gesellschaft, wo Menschen immer weniger bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Menschen wollen bei Entscheidungen dabei sein, sie wollen mitreden, mitentscheiden, sie wollen aber keine Verantwortung übernehmen. Was man hier und da sieht, die Folgen zum Beispiel einer Fehlentscheidung, es wird dann einfach auf eine gewisse Mehrheit dann übertragen, aber der Einzelne, der das Ganze ausgelöst hat, sagt dann, ja, es ist halt einfach so passiert. Und die Frage ist, bevor wir hier wirklich in die Tiefe auch einsteigen, was bedeutet eigentlich Verantwortung? Zum einen können wir sagen, man muss sich einer höheren Instanz verantworten. Man muss sich kritischen Fragen auch stellen. Möglicherweise gibt es Zurechtweisung, gibt es Ermahnung. Verantwortung bedeutet aber vielleicht auch eine Strafe tragen zu müssen. Nun, wo wir, glaube ich, ganz eindeutig eine Aussage machen müssen, wo der eine und andere in seinem Leben gewisse Missstände beobachtet und dann anfängt, Gott anzuklagen. Und einfach nicht nur denkt, sondern es dann auch laut ausspricht, warum lässt Gott zum Beispiel einen Krieg zu? Warum passiert dieses Unglück oder jenes Unglück? Und man hat so den Eindruck, als ob Gott sich vor uns Menschen verantworten muss. Aber da sagt uns Hiob in dem Kapitel 13, Vers 33, warum willst du mit ihm, das heißt mit Gott, zanken, wenn er dir nicht Rechenschaft gibt über all sein Tun? Es ist definitiv so, dass Gott uns als Menschen keine Rechenschaft schuldig ist, denn er ist in seinem Handeln absolut souverän. Auf der anderen Seite sind wir als Menschen unserem Schöpfer, unserem Gott durchaus zur Verantwortung auch verpflichtet. Und wir wollen aber heute so diesen engeren Gedanken nur der Verantwortung der Diener Gottes uns auch wenden. Nun, wenn wir Bibelleser sind und uns hier auskennen, dann nimmt die Bibel, das Wort Gottes, öfters Bilder aus dem Alltagsleben und wendet sie auf geistliche Wahrheiten noch an. Und so ist es auch in diesem Fall. Hier wendet zum Beispiel das Wort Gottes das Bild eines Hirten an, auf die Aufgabe eines Dieners Gottes. Und auch da muss man vorweg sagen, es gibt ein wunderbares Wort, Hebräer 13, Vers 20, wo es berichtet wird von Jesus Christus, der Oberhirte der Gläubigen ist. Und das ist ja wirklich so. Jesus Christus, er ist das Haupt der Gemeinde. Von ihm ausgehen die ganzen Impulse aus. Und er ist auch der Hirte seiner Gemeinde. Er hat ja selber von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Und darum können wir einerseits sagen, die Verantwortung für sein Reich, für die universelle Gemeinde, für eine Ortsgemeinde in einem weitläufigeren Sinn hat Jesus Christus selber. Es ist seine Verantwortung, weil das seine Gemeinde ist und darum trägt er große Sorge, dass die Gemeinde auch zum Beispiel an einem Ort doch wachsen möchte. Und doch ist es so, dass Gott in seinem Plan, in seiner Weisheit den Menschen wiederum Aufgaben übertragen hat, wo sie in seinem Namen wirken sollen. Und das ist unter anderem auch die Aufgabe der Diener Gottes, aber auch unser aller Aufgaben, Menschen nachzugehen, sie zu Christus auch zu führen. Und den Gedanken jetzt des Hirten, dass die Bibel sehr eindeutig auch hier dieses Bild des Hirten nimmt und es ihn auf die Diener Gottes auch anwendet. Wir haben zum Beispiel in dem Propheten Jeremia, Kapitel 3, Vers 15, die Aussage, und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben. Die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Das ist Gottes Gedanke mit seinem Volk Israel gewesen, dass er sagt, ich will euch Hirten geben. Und sie sollen wirklich so weiden, wie er hier sagt, mit Erkenntnis und auch mit Einsicht, dass es zum Guten ist, dass Menschen Erkenntnis der Sünde bekommen, dass sie wissen, was es heißt, dem lebendigen Gott auch zu begegnen. Welche Folgen hat ihr Leben, wenn sie es eben nicht nach dem Wort Gottes auch ausrichten? Und doch musste Jeremia in dem 10. Kapitel, Vers 21, diese Worte aussprechen: Denn die Hirten sind töricht geworden und haben den Herrn nicht gesucht, darum hatten sie kein Gelingen und ihre ganze Herde ist zerstreut. Ein sehr trauriges Bild. Was ist ein Hirte ohne Schafe? Wenn keine Schafe da sind, dann hat der Hirte seine Berechtigung verloren. Was soll er weiden, wenn die Schafe zerstreut sind? Aber wisst ihr, die Ursache liegt nicht daran, dass die Schafe irgendwie störrisch waren und die eigenen Wege gesucht haben, sondern Gottes Wort sagt hier sehr eindeutig: Die Hirten sind töricht geworden. Das heißt, sie haben eine Zeit lang den Weg, den klaren Weg auch verkündigt, aber dann ist etwas eingetreten, wo sie töricht geworden sind. Und die Ursache liegt oder lag auch daran, dass sie den Herrn nicht gesucht haben. Das heißt, Menschen haben ihre Aufgabe gehabt und schlussendlich in ihrer eigenen Weisheit auch die Aufgabe versucht auch zu lösen. Hesekiel sagt uns in dem Kapitel 34, da möchte ich uns die ersten 4 Verse vorlesen. Hesekiel 34 ab dem 1. Vers. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott, der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Strenge und Härte herrscht ihr über sie. Hesekiel darf im Namen Gottes so einige Versäumnisse den Hirten Israels vorbringen. Und mich hat einfach dieser Gedanke bewegt: Was bedeutet eigentlich die Aussage Gottes in dem 2. Vers: Wehe den Hirten Israels? Dass hier und da Missstände sind, das beobachtet man, das sieht man. Aber die Frage ist: Was bedeutet dieses Wehe? Und das hat jetzt mit unserem Thema zu tun, tatsächlich. Geht es hier um die Verantwortung. Welche Verantwortung wird dieser Hirte, der seine Aufgabe vernachlässigt hat, tatsächlich auch übernehmen müssen? Und weiter spricht Hesekiel in dem gleichen Kapitel, in dem 10. Vers. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern. Ich weiß nicht, habt ihr euch über diesen Ausdruck schon mal Gedanken gemacht? Was heißt es eigentlich, wenn Gott sagt, dass er von den Hirten, von ihren Händen, ja, wird er es fordern? Was schließt eigentlich dieser Gedanke alles ein? Wir werden etwas später dazu noch kommen. Ein zweites Bild, das das Wort Gottes auf die Diener Gottes auch anwendet, das ist das Bild eines Wächters. Und da möchte ich uns aus dem 33. Kapitel aus Hesekiel die ersten 6 Verse auch vorlesen. Hesekiel 33 ab dem 1. Vers. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, Rede zu den Kindern deines Volkes und sage ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimmt ihn zu seinem Wächter. Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er in Schofarhorn und warnt das Volk. Wenn dann jemand den Schall des Schofarhorners hört und sich nicht warnen lassen will und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Denn da er den Schall des Schofarhorners hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihm. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht in Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einen von ihnen weggerafft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Nun hier nimmt Hesekiel, oder Gott spricht ja zu Hesekiel, diesen Vergleich auch an. Und er nimmt ein natürliches Bild, was damals absolut vertraut war, auch den Menschen. Es waren ja, einzelne befestigte Städte. Die Grenzen an sich waren ja nicht so befestigt, ja, dass wir eine riesen Mauer da drumherum hätten. Und doch war es so gewesen, dass in jeder Stadt gab es Wächter. Und ihre Aufgabe war, eben Wache zu halten, zu schauen von der Burg aus, von der Mauer aus der Stadt, ob sich etwas bewegt, sich etwas entwickelt, wo man merkt, das ist vielleicht ein fremdes Heer, es ist vielleicht ein Überfall oder sonst wie etwas, was der Stadtbevölkerung zum Schaden auch dienen doch könnte. Und es war ganz normal zu der damaligen Zeit, dass Menschen es für notwendig erachtet haben, dass sie gesagt haben, wir gehen auch unseren Pflichten und Aufgaben nach, aber es muss einer sein oder mehrere, die eben dann auch Wache halten. Ob es tagsüber war oder auch über Nacht, die Wache, sie musste auch da sein. Und sie haben sich eben dann nach geeigneten Personen umgeschaut und so wurde dieser Wächter auserwählt, damit er seine Aufgabe auch treu erfüllen kann. Und aus dem Zusammenhang sehen wir, wenn der Wächter eben seine Aufgabe treu erfüllt hat. Das heißt, er hält Wache und er sieht, da kommt vielleicht ein fremdes Heer auf die Stadt zu, dann ist seine Aufgabe gewesen, das Schofarhorn zu blasen, das heißt auch die Menschen, die um die Stadt herum gearbeitet haben, dass sie schnell in die Stadt reingehen können, dass die Tore verschlossen werden und so allen auch in gewisser Schutz geboten auch wird. Und dann geht hier Gott auf den Fall ein, wenn der Wächter seinen Dienst treu gemacht hat und dann aber doch einer von den Menschen der Stadt das Ganze nicht beachtet. Und entweder draußen bleibt oder aus der Stadt dann irgendwie herausgeht und sagt, ich sehe das eigentlich gar nicht so viel schlimm an, so, es ist das beste Wetter, man muss vielleicht die Felder bearbeiten oder wie auch immer, ich ignoriere einfach diese Warnung und man geht raus den täglichen Arbeiten nach. Und wenn dann natürlich der Überfall da ist und dieser Mensch durch das Schwert umkommt, dann sagt Gott das Wort ganz eindeutig, dass sein Blut ist auf seinen Kopf gekommen. Das heißt, dieser Mensch, er ist selber schuld, können wir so sagen. Er hat die Warnung gehört, aber er hat sie missachtet. Und dann heißt es so in dem 6. Vers, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er eben das Schofarhorn nicht bläst, Und wenn dann natürlich ein Überfall ist und Menschen dann zugrunde gehen, dann ist die logische Konsequenz, die Gott hier zieht, so wird zwar derjenige, der durch das Schwert umgekommen ist, und das ist hier sehr, sehr interessant, wie Gott es beschreibt, zwar um seiner Sünde willen weggerafft werden, aber der Wächter, er trägt nämlich diese Verantwortung, diese Schuld, dass er sagt, das Blut, das jetzt vergossen wurde, der Mensch, der jetzt gestorben ist, dieses Blut wird von der Hand des Wächters gefordert werden. Meine Lieben, das ist so interessant, dass dieser Bewohner, der jetzt umgekommen ist, der nicht gewarnt wurde, da sagt Gott das Wort, er wird umkommen um seiner Sünde willen. Und wir können diesen Zusammenhang hier schon feststellen, wenn auch Versäumnisse von Seiten der Dienerschaft auch geschieht, dann muss die Dienerschaft dafür Verantwortung tragen. Aber schlussendlich ist ein jeder Mensch für sich persönlich auch verantwortlich. Und keiner jetzt von diesen Menschen, die jetzt umgekommen sind, kann dann am jüngsten Tag Gott gegenüber sagen, ja, der Wächter, er hätte mich doch warnen sollen. Und da wird Gott sagen, das ist richtig. Dafür wird der Wächter auch eben die Verantwortung tragen müssen. Aber wie schaut es um dich aus? Und dieser Zusammenhang, er ist eigentlich sehr, sehr interessant. Dass er sagt hier, diese Menschen, sie sind umgekommen um ihrer Sünde willen. Und so haben wir im Prinzip beides, dass diese Menschen, die umgekommen sind, sie haben keine Ausrede, keine Entschuldigung. Und doch ist es nach dem Plan Gottes doch so, dass ein Wächter eben in seiner Aufgabe stehen soll und seine Aufgabe auch treu auch erfüllen muss. Und die Frage ist, die mich persönlich beschäftigt hat, die mir so nachgegangen ist, was bedeutet es eigentlich, diese Aussage, hier zum Ende des sechsten Verses, wie Gott sagt, dass das Blut dessen, der jetzt verstorben ist, werde ich von der Hand des Wächters fordern. Und hier können wir jetzt zurückgehen in 1. Mose und wollen hier aufschlagen das 9. Kapitel. Wir haben hier Gottes Bund, das er mit Noah hier auch schließt. Und er gibt hier gewisse Anweisungen, 1. Mose 9, ab dem 3. Vers. Und er sagt so, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürfte das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier haben wir diese wunderbare Wahrheit, dass dieses Bild des, oder das Blut dient als Bild für das Leben, sagt Gott. In dem Blut, da ist Leben. Und darum soll Noah und auch seine Nachkommen, sie sollen keine Tiere essen, die lebendig sind, sondern sie sollen sie zuerst schlachten und dann eben auch zubereiten und davon auch essen. Und dann geht Gott, erklärt er das Ganze, geht er auf diesen Zusammenhang auch ein und er sagt, alles Blut, was vergossen wird, wenn auch, und das ist so interessant, wie Gott alles im Blick hat, wenn er hier sagt, euer eigenes Blut will ich fordern von der Hand aller Tiere. Das heißt, wenn ein Tier einen Menschen irgendwie gerissen hat, dann sagt Gott sehr klar und deutlich, er wird dieses Blut von dem Tier fordern. Warum? Weil, und er sagt hier in dem 6. Vers, weil der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Und darum, wer sozusagen einen Menschen tötet, ob es ein Tier ist oder ein anderer Mensch, das kann man nicht einfach so durchgehen lassen, sondern Gott sagt, der Mensch ist nach meinem Bild geschaffen und wenn ein Mensch umgebracht wird, so ist es wie ein Angriff auf Gott selber. So sieht Gott das Ganze. Und natürlich, es geht ja weiter und er sagt, wenn ein Mensch, ja, wenn ein Bruder zum Beispiel den anderen umbringt auch, was bedeutet es dann? Er sagt, dann wird er dieses Leben von der Hand des Totschlägers auch fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Nun erkennen wir schon die Zusammenhänge, wenn es heißt, wenn Gott das Blut von der Hand eines Menschen fordert, dann bedeutet es nichts anderes, dass der Totschläger eben mit seinem Leben dafür bezahlen muss. Und jetzt wollen wir dieses Bild des Wächters, was ich ja im Natürlichen uns schon erklärt habe, das wollen wir jetzt auf das geistliche Gebiet anwenden. Und da schreibt Hesekiel zum Beispiel in dem 3. Kapitel, Hesekiel 3 und Hesekiel 33, sie hängen hier in diesem Zusammenhang um diesen Gedanken der Verantwortung der Diener Gottes zu erklären, sehr stark zusammen. Also Hesekiel 3 und Hesekiel 33 sind zum Teil fast die gleichen Verse, die dort auch stehen. Und ich möchte jetzt in Hesekiel 3 gehen und hier ab dem 16. Vers uns einiges auch lesen. Und es geschah nach 7 Tagen, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben. Wenn du ihn nicht warnst, wird er um seine Sünde willen sterben. Und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen und du hast deine Seele gerettet. Im Vers 18 und im Vers 20 kommt zweimal dieser gleiche Gedanke vor, dass Gott sagt, und sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Und hier warnt Gott sehr ausdrücklich die Diener Gottes, dass sie zum einen den Gottlosen, aber auch den Gläubigen, der sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt, der zwar sich bekehrt hat, Gott nachfolgen möchte, aber etwas tritt in sein Leben hinein, was zu einem Unrecht, was zur Sünde führen kann. Und da sollen die Diener Gottes auch warnen. Wenn sie es eben nicht tun, dann wird hier sehr klar und deutlich gesagt, so macht sich der Diener Gottes dieser Todsünde, können wir sagen, auch schuldig. Und Gott wird auch an ihm sozusagen das gleiche Gericht anwenden, das er an einen Mörder anlegt, der einen Menschen umgebracht hat. Und wisst ihr, diese Zusammenhänge, wenn man sie klar, ich sag mal, erkennt, wenn man sie klar betrachtet, dann ist es wirklich ein furchtbar, möchte ich so sagen, ernstes Wort für alle Diener Gottes. Der Diener Gottes, er hat nicht nur Verantwortung für sich selber, wie er selber vor Gott steht, wie er persönlich auch wandelt, sondern er hat auch noch Verantwortung für andere. Und ich persönlich kenne keinen Beruf, der diese Konsequenzen nach sich zieht. Allgemein ist es im Leben so, je höher die Verantwortung des Menschen ist, desto mehr versucht man ihm sozusagen entweder mit Geld das irgendwie auszugleichen, dass man sagt, ja, eine ganz besondere Verantwortung und so weiter. Also dieser Mensch in dieser Aufgabe, er bekommt besonders zum Beispiel viel Geld. Manche haben auch das Ansehen natürlich, wenn sie über Firmen herrschen, über Völker herrschen, dass sie Ehre, Ansehen haben und das Ganze auch drumherum. Aber ich kenne keinen Beruf in dieser Art und Weise, wo eine Nachlässigkeit im Prinzip mit dem Tode bestraft wird. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch etwas besser diesen Vers auch verstehen, was Jakobus in dem 3. Kapitel, in dem 1. Vers uns sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Und er erklärt auch, warum. Er sagt, weil wir ein strengeres Urteil empfangen auch werden. Nicht nur das, wie wir persönlich vor Gott stehen, sondern wir persönlich müssen aus dem Wort Gottes klar und deutlich die Anweisung Gottes erkennen und weisen ja andere Menschen auch an. Und wenn dann Menschen abweichen zu Rechten oder zu Linken, so ist hier auch entsprechend die Verantwortung auch zu tragen. Und meine Lieben, aber es gibt auch ein anderes Wort. Möchte ich aus 1. Korinther 9, Vers 16 uns lesen, wie Apostel Paulus, er sagt, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Hier haben wir jetzt die andere Seite. Dass Gott sehr klar und deutlich jemand beruft zu einem Diener Gottes und dann kann die Person nicht sagen, in dem Sinne, ich verkündige das Evangelium jetzt nicht. Das sind vielleicht die Umstände nicht so günstig oder wie auch immer, sondern er sagt so, denn ich bin dazu verpflichtet. Und fügt noch hinzu, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und so haben wir irgendwie beides. Dass einerseits Gottes Wort sehr klar und deutlich warnt, dass nicht jeder in dem Sinne so leichtfertig, will ich vielleicht so sagen, ja, sagt, Mensch, das ist eine ganz besondere, begehrenswerte Aufgabe. So, man steht vorne, man legt das Wort aus, man sagt anderen, wie sie irgendwie handeln sollen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Position. Das hätte ich auch sehr, sehr gerne. Und da warnt eben Gott das Wort sehr klar und deutlich, pass auf um deine Verantwortung. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott beruft nicht nur in die Nachfolge, sondern er beruft auch zum Dienst. Das ist, meine Lieben, nicht etwas, was wir uns einfach so nehmen können, sondern dieser Ruf Gottes. Er muss klar, er muss auch deutlich sein. Und darum wiederum, wenn der Ruf an den Menschen ergangen ist, dann hat er keinen Spielraum hier, dass er sagt, ich mache es nicht. Wir kennen das Beispiel von Jona, ja, wie Gott ihm nachgeht und wie er dann doch den Auftrag erfüllt. Und somit, meine Lieben, ist auch dieser Gedanke sehr stark hier verbunden. Wenn Gott beruft, dann wird er natürlich auch die nötige Kraft und Gnade geben, auch den Dienst auch zu tun. Aber ich möchte einfach den Gedanken zeigen, es ist eine gewisse Verpflichtung auch hier mit der Berufung verbunden. Nun, ich weiß nicht, wenn man, wie es euch geht, wenn ihr das Ganze anhört. Für mich ist dieses Wort, wie soll ich sagen, ich konnte es nicht so richtig zusammenbringen. Wie kann ich es persönlich oder all diejenigen, die am Wort stehen, verstehen? Wenn es heißt, wenn du den Gottlosen nicht warnst, dann wird sein Blut von deiner Hand gefordert werden. Wir wollen ja ganz praktisch denken. Und Gottes Wort, es ist sehr praktisch. Es ist nicht irgendeine Theorie. Wie sollen wir es verstehen? Es gibt sehr viele Menschen, die eben gottlos sind, die in Sünde leben. Wenn wir jetzt nur, ich sage mal, an unsere Stadt denken, an unsere Bevölkerung, muss ich persönlich die viele tausend Menschen jeden ansprechen, jedem sagen, und wenn ich das nicht geschafft habe, dann werde ich dafür verantwortlich gemacht. Und wer sagt eigentlich, dass ich nur für diese Stadt verantwortlich bin? Vielleicht für zwei Städte oder für drei Städte oder für das ganze Land? Das ist meine Schwierigkeit, hier das Ganze zusammenzubringen. Wie beurteilt tatsächlich Gott das? Eins können wir sagen, und ich werde es hier noch ausführen, eins ist Gott wichtig, dass wir das Evangelium sagen. Das ist ganz wichtig. Ich habe mal mit einem Bruder gesprochen, der auch im Dienst des Herrn steht, und er sagt, weißt du so, in der Firma, wo ich bin, da wissen es alle. Die Kollegen, auch der Chef weiß, dass ich gläubig bin, dass ich Gott diene, dass ich auch in eine Gemeinde gehe und dort auch aktiv bin. Und dann kommt so eine längere Pause und dann sagt er, was mir aber so schwer auf dem Herzen liegt, dass ich noch keine Menschen das Evangelium verkündigt habe. Und ich glaube, er hat es richtig auf den Punkt gebracht. Wisst ihr, es ist so, die Beobachtung, die man hat, wie man auch selber lebt, man ist, ja, ein Nachfolger Jesu Christi, man liest die Bibel, man lebt auch danach, aber ansonsten nach außen sozusagen, Das sind eigentlich kaum Bemühungen da, Menschen tatsächlich zu Jesus zu führen. Man geht seinen Pflichten, seinen Aufgaben nach, aber da soll ja keiner irgendwie einen ansprechen über den Glauben, dann muss ich ja irgendetwas sagen. 1. Petrus 3, Vers 15, da sagt der Petrus sehr klar und deutlich, wenn uns jemand anspricht und uns Rechenschaft fordert über unseren Glauben, dann sollen wir uns mit Freuden verantworten. Und ich glaube, dass dieser Gedanke bei uns, wenn mich jemand anspricht, dann werde ich das schon noch tun. Aber ansonsten ist so der Gedanke, dass Menschen an unserem Wandel es erkennen sollen. Und ich würde hier Ja und Amen dazu sagen. Es ist tatsächlich so. Es wird überhaupt nichts bringen, wenn wir überhaupt etwas den Menschen sagen, die gottlos sind und sie warnen, dass sie verloren gehen werden, und wenn unser persönlicher Wandel mit dem Gesagten nicht übereinstimmt. Das ist absolut so. Aber meine Lieben, es reicht nicht aus, nur zu sagen, ich beschränke mich nur auf den Wandel. Und so wie ich den Bruder verstanden habe, und so ging es auch mir auf der Arbeit, dass Menschen sagen, ja, du bist eigentlich ein sehr netter Kollege, ein sehr guter Mitarbeiter, machst deine Aufgaben gut, kommst mit allem gut aus, bist auch in deiner Freizeit irgendwie in einer Gemeinde aktiv. Das ist sehr, sehr positiv. Aber sie hinterfragen nicht tiefer das Leben. Und da merken wir einfach, wie wichtig es ist, nicht nur der Wandel, sondern wirklich auch das Sagen. Und ich glaube, jetzt verstehen wir etwas besser auch, was Apostel Paulus gesagt hat, was ich einleitend ja zitiert habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und er geht sogar weiter in Vers 31 und sagt so, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Hier hat es nicht ausgereicht, dem Apostel Paulus, dass er nur mit dem Wandel gepredigt hat, sondern es war richtig und es war notwendig gewesen, eben zu sagen, zu ermahnen, hinzuweisen, wach zu halten. Und da konnte er reines Gewissen sagen, dass er rein ist von aller Blut. Das heißt, er hat seinen Dienst vollkommen eigentlich ausgeführt. Er hat alles gesagt, was notwendig war, und keiner kann irgendetwas sagen. Und nicht nur die Menschen, sondern er muss sich ja vor Gott verantworten. Gott, er hat es vor Gott gesagt, Gott, ich bin rein von aller Blut. Nun nochmal auf den Gedanken, wie vielen Menschen müssen wir eigentlich, wie soll ich sagen, sie ermahnen, sie zu Jesus führen, dass die Verantwortung des Dieners Gottes in dieser Art ist, dass er sagen kann, Gott, ich bin rein von aller Blut. Zum einen natürlich, wenn wir jetzt so in den 17. Vers, auch in Hesekiel 3 hier nochmal auch reingehen, da heißt es, ich habe dich zum Wächter gesetzt. Es muss, glaube ich, klar und deutlich sein, dass zum einen Gott beruft, Gott auch einsetzt und nicht Menschen. Dass sie sagen, Mensch, da ist irgendeine Person, sie ist vielleicht sprachbegabt oder hat die Begabung der Organisation und eine Person, die eine besondere Ausstrahlung hat, Das ist so der richtige Mann für diese Aufgabe. Nein, Gott sagt hier, ich habe dich zum Wächter gesetzt. Das heißt, Gott sucht sich die Menschen auch aus. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag bannen. Eine andere Übersetzung sagt so, deshalb höre auf das Wort aus meinem Mund. Und das ist, glaube ich, meine Lieben, der Schlüssel dazu, dass wir, wie soll ich sagen, alle Ohren aufmachen müssen und wirklich hören müssen, was Gott uns zu sagen hat. Da meine ich nicht pauschal, Gottes Wort, das ist der Wille Gottes, ja? Da finden wir alles für unser Leben. Aber hier geht es wirklich um diese persönliche Verantwortung. Und das können wir so verstehen, wir sind doch mit so vielen Menschen konfrontiert. Wir begegnen Menschen, ob wir einkaufen gehen oder sonst wie. Ist es wirklich meine Aufgabe, jeden anzuhalten und jedem sagen, so, bist du bekehrt, wenn nicht, dann wirst du in die Hölle fahren? Das glaube ich nicht. Aber hier liegt mehr dieser Gedanke, wenn Gott es dir aufs Herz legt, direkt Menschen anzusprechen, dann musst du es unbedingt tun. Ansonsten wird dieses Blut auch von deiner Hand gefordert auch werden. Da war bei mir so ein Gebet, ein Bitte, wie Jesaja 50, Vers 4 auch heißt, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und meine Lieben, deswegen ist die Botschaft nicht nur für mich oder für die Brüder, sondern an uns alle. Der Missionsauftrag, meine Lieben, er ist nicht nur auf die Diener Gottes beschränkt. Und darum ist hier dieser Gedanke, dass Gott uns ein Ohr eines Jüngers schenken möchte. Ein Ohr, das wirklich die Weisungen, die Führungen Gottes versteht. Und wenn es dann es wahrnimmt, dass es dann natürlich bereitwillig es auch auslebt. Wir wollen den 18. und den 19. Vers jetzt betrachten. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Hier nimmt jetzt Gott die eine Gruppe der Menschen und sagt, es gibt Menschen, die leben in Auflehnung, in Ungehorsam, in Sünde vor mir und das bezeichne ich als gottlose Menschen. Und du als Diener Gottes, du hast den Auftrag, jetzt diesen gottlosen Menschen die Konsequenzen ihres Handelns aufzuzeigen. Und zeigen, schau mal, wenn du so lebst, dann werden die und die Folgen sein. Und meine Lieben, ich bin so dankbar, dass wir die Bibel haben. Dass es nicht meine Überzeugung ist, nicht meine Idee, dass man sagt, ja, du musst dich an gewisse Traditionen halten oder so kleiden oder sonst wie. Darum geht es nicht. Es geht darum, den inneren Zustand den Menschen zu zeigen, durch das Wort Gottes und dann einfach auch die Konsequenzen, die daraus auch entstehen, ganz praktisch den Menschen vor Augen auch zu führen. Und nicht nur das, sondern den Menschen einen Ausweg zu zeigen. Schau mal, das ist jetzt ein Zustand, aber Gott hat etwas Wunderbares für dich vorbereitet. Und das ist Evangelium, dass wir nicht nur jemand sozusagen die Sünde vor Augen führen, wir müssen sofort auch den Ausweg den Menschen bringen. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und natürlich, meine Lieben, wenn wir solche Gespräche führen, das ist, denke ich, selbstverständlich. Und doch muss man es sagen, es geht nicht darum, dass wir irgendwie von oben herab im scharfen Ton etwas sagen, sondern es geht auch hier darum, Menschen zu retten. Menschen, die sowieso eigentlich in Auflehnung gegen Gott sind, die Probleme mit anderen Menschen haben, weil sie auch da in Sünde sind, in Unfrieden leben, und dass wir ihnen dann wirklich den Frieden weitergeben. Dass wir ihnen, ja, mit einem Verständnis, mit einem barmherzigen Herzen auch begegnen. Dass wir wissen, mir persönlich ist Gnade widerfahren. Und ich möchte so gerne, dass du auch das erfährst. Und meine Lieben, warum hätte Gott eigentlich in so scharfer Art und Weise diese Verse geschrieben, wenn es keine Möglichkeit geben würde, für die Gottlosen umzukehren? Es wäre ja völlig unnötig gewesen. Und wir leben, meine Lieben, doch in dieser Zeit, wo wir sagen, ja, wir haben keine große Erweckung. Es ist doch so leicht, eigentlich eine Predigt zu bringen und es bekehren sich 1000 Menschen. Jemand von den Brüdern hat gesagt, man hat das Gefühl, man muss 1000 Predigten bringen, damit sich eine Seele bekehrt. Aber das ist keine Ausrede für uns, nicht für die Diener Gottes und nicht für uns, meine Lieben, als Nachfolger Jesu, sondern unsere Aufgabe ist, es den Menschen zu sagen, dem Gottlosen zu sagen, denn Gott möchte, dass der Mensch sich ändert. Und woher soll er es wissen? Gott möchte mich und auch dich dazu gebrauchen. Und meine Lieben, ich möchte es nochmal auf den Punkt so bringen. Hier sprechen wir nicht, wenn wir es nicht tun, dass wir einen gewissen Nachteil haben. Jetzt habe ich da irgendwie eine falsche Investition gemacht, etwas gekauft, das ist vielleicht von einer nicht so guten Qualität und ich ärgere mich irgendwie so, Mensch, sind vielleicht 50 Euro oder 100 Euro jetzt in den Sand gesteckt. Meine Lieben, wir sprechen hier von Leben und Tod. Wir sprechen von gerettet sein oder verloren gehen. Wir sprechen hier von Himmel und wir sprechen hier von Hölle. Und darum sind die Konsequenzen für uns, meine ich, auch so groß, wenn wir die Wahrheit kennen und eben diese Wahrheit den Menschen nicht auch weitergeben. Die Verse 20 und 21. Hier geht Gott jetzt auf eine andere Gruppe von Menschen ein. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben. Wenn du ihn nicht warnst, wird er um seiner Sünde willen sterben. Und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten gewandt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen. Und du hast deine Seele gerettet. Hier sprechen wir jetzt von einer Gruppe von Menschen, wir können sagen von uns, die wir Gott dienen wollen, die wir in die Nachfolge getreten sind. Und dann sagt hier Gott so, ein Gerechter der sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt oder im Begriff ist, ein Unrecht zu tun. Diese Menschen müssen auch gewarnt werden. Und ich habe, meine Lieben, hier so das Gefühl, dass das, wie soll ich sagen, nicht schwieriger ist, aber man sagt doch, ich weiß doch selber, ist es nicht so? Ich lese doch selber die Bibel und wenn man auf gewisse Dinge aufmerksam macht oder warnt, dann hat man so den Eindruck, was mischt er sich überhaupt in mein Leben ein? So, ich bin doch selber Gott verantwortlich und das passt doch alles. Und ich möchte einfach hier auch sensibilisieren, selbstverständlich, meine liebe Seele, bist du Gott gegenüber ganz persönlich verantwortlich. Aber die Diener Gottes, sie sind auch verantwortlich. Und darum ist es ihre Aufgabe, zu warnen, aufmerksam zu machen. Und dann sind sie sozusagen rein vor Gott, von aller Blutschuld. Wenn sie es aber nicht tun, dann müssen sie eben auch die Schuld tragen. Und darum, meine Lieben, es geht nicht darum, dass einer dem anderen etwas sagen muss. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal vor längerer Zeit gesagt, es gibt ja die Gabe des Ermahnens, lesen wir im Wort Gottes. Wer möchte diese Gabe gerne haben? Die Gabe des Ermahnens. Die möchte eigentlich keiner haben, oder? Das bedeutet ja, wenn ich jemanden ermahnen muss, ich muss ja etwas ansprechen. Ja, man muss es eben sagen. Und wisst ihr, das ist doch genau der Punkt, ja? Dass wir hier, meine ich, wie soll ich sagen, offen sind, dass wir einerseits dankbar sind, dass wir gegenseitig uns haben dürfen. Und ich muss ganz offen sagen, auch die Diener Gottes, sie sind ja nicht gefeit davor, dass sie nicht irgendwie auf Abwege kommen. Sie sind nicht gefeit, dass sie in irgendeine Sache reinkommen, die vom Wege abführt. Auch hier wiederum braucht es Geschwister, die in aller Liebe es sagen, nahe bringen, warnen, damit kein Schaden auch entstehen möchte. Für mich war es sehr interessant hier zu lesen, wenn aber ein Gerechter, der von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und dann heißt es so, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin. Sehr interessant. Was meint eigentlich Gott hier, wenn er einen Anstoß, einen Stein des Anstoßes, ja, lesen wir auch in der Bibel, vor einen Nachfolger Jesu legt? Es meint doch eigentlich so, Gott an sich, er verführt doch niemand zur Sünde. Das macht er nicht. Aber er sieht hier das tiefe Verlangen des Herzens, die Beweggründe der Herzen, dass der Mensch zu dem Unrecht schon neigt. Und er gibt dem Menschen im Prinzip eine gewisse Situation, wo sich das Ganze offenbaren wird. Und dann wird man sehen, entweder wird der Gerechte sozusagen in Unrecht fallen oder er wird sich doch auch hier warnen lassen. Das heißt, das, was vielleicht tief im Herzen verborgen ist, was nur ein ganz kleiner Keim ist, das kommt dann heraus und tritt auch an das Licht. Es gibt noch eine Schriftstelle, Hebräer 13. Da wird uns zum einen, oder es gibt zwei Schriftstellen, zum einen der Vers, der sehr gerne betrachtet wird oder gedacht wird, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach. Und da denken wir wirklich sehr gerne an solche Brüder zurück, die ihren Dienst mit Freuden beendet haben, die ein Vorbild waren, die eine Hilfe waren. Und da sagen wir, ja, da gedenken wir gerne zurück. Aber da kommt der Vers 17 noch dazu. Da heißt es, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Und hier einfach der Gedanke, denn sie wachen über eure Seelen. Und ich möchte noch mal kurz den Gedanken sagen, manche betrachten ihr persönliches Leben der Nachfolge, sie sagen, das ist meine Privatsache. So, was gibst du überhaupt von deiner Seite? So, muss ich mich vor dir rechtfertigen oder irgendwie, so kommt es irgendwie halt heraus. Aber meine Lieben, die Diener Gottes, sie wachen, sie haben die Aufgabe zu wachen. Und das bedeutet, dass man vielleicht gewisse Dinge sieht und dass man einfach anspricht und sagt, wie steht es da? Ist es so richtig, wo du dich vielleicht bewegst? Siehst du die Gefahr? Wie schaut es hier aus? Und das Wort sagt doch sehr klar und deutlich, dass die Diener Gottes einmal Rechenschaft ablegen werden. Und das ermutigt uns alle, so zu wandeln, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Jemand hat mal so gesagt, es ist leichter, den Schaden zu verhüten, als wieder gut zu machen. Und ich glaube, da liegt wirklich eine tiefe Wahrheit auch drin. Und darum, meine Lieben, brauchen wir wache Augen. Nicht nur die Diener Gottes, sondern ein jeder von uns braucht das Ganze. Natürlich auf sich persönlich bezogen, wenn man in gewisse Situationen kommt, wo man merkt, das kann nicht so gut ausgehen. Aber wir wollen auch gegenseitig eine Hilfe sein. Und zwar in dem Geist der Liebe, dass wir einander begegnen, dass wir einander helfen und einander unterstützen auf dem Weg zum Himmel. Gott segne uns. Amen.